Und ich freue mich sehr auf euch. Das Generalthema dieses Tages: von der Gegenwart des lebendigen Gottes mitten unter uns. Die Gegenwart Gottes ist eine Tatsache, die nicht wir schaffen, sondern er. Sie kommt gleichsam auf uns zu. Und dann geht es darum, wie wir mit dem, was als Tatsache auf uns zukommt, damit umgehen. Wenn wir uns die Tatsache der Gegenwart Gottes mitten unter uns für unser Denken einsichtig machen wollen, müssen wir uns anhand der Bibel zunächst ein klares Bild von der Welt und von ihrer Erschaffung durch Gott machen. Und ich bin mir natürlich dessen bewusst, dass die allgewaltige Wirklichkeit und Übermächtigkeit und Übernatürlichkeit des lebendigen Gottes auch nicht entfernt in angemessener Weise anschaubar dargestellt werden kann. Das geht einfach nicht. Aber er selbst, der dreieinige Gott, hat uns in der Heiligen Schrift so viel von sich selber und seiner uns umgebenden Wirklichkeit offenbart, dass wir darüber schon miteinander nachdenken und reden können. Darum will ich mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, anhand von einigen ganz einfachen Skizzen diese Wirklichkeit der Gegenwart Gottes mitten unter uns anschaulich zu machen. An den Anfang stelle ich einen sehr wichtigen Satz aus Psalm 90, Vers 2. Ich übersetze wörtlich: Bevor die Berge geboren wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorgebracht hast, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dazu eine erste Skizze: das Symbol für den dreieinigen Gott. Und das will uns zunächst sagen, es gibt jemand, der uns noch vor jedem anderen erschaffenen Etwas uns zutiefst und zuerst umgibt. Das ist der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das heißt also, noch bevor von einer Welt und von einem Schöpfungsall gesprochen werden kann, ist Gott die eine Wirklichkeit von Ewigkeit her und zu allen Ewigkeiten hin. Bevor die Berge geboren wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorgebracht hast, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dieser Psalm 90 mit den dazugehörenden Versen ist ein Psalmgebet, das ich an dieser Stelle 15 Jahre lang in Albernau immer mit der Trauergemeinde bei Beerdigungen gebetet habe, dass wir wegschauen konnten und lernten von der Erde und von dem, was zur Erde werden muss, hin auf diese ewige Wirklichkeit des lebendigen Gottes. Dass wir also anfangen, in den Atem einzutauchen, mit dem die Bibel atmet und denkt, wenn es um Gott geht und den Menschen. Aber dann kommt es natürlich von den Ewigkeiten her dahin, dass der dreieinige Gott in seiner unergründlichen Weisheit die gesamte Schöpfung ins Dasein ruft und nach seinem unausforschlichen Willen sehr differenziert und weise erschafft und gestaltet. Den hier dargestellten Kreis müssen wir uns, was nicht geht, aber ich muss es wenigstens sagen, mehrdimensional vorstellen, also noch mehr als eine noch mehrdimensionale Kugel. Und es ist gemeint die Gesamtwirklichkeit des von Gott ins Dasein gerufenen Alls. Es ist also hier nicht die Erdkugel gemeint, sondern das von Gott erschaffene All der Gesamtschöpfung. Es geht um einen für uns nicht mehr vorstellbaren Raum von unermesslicher Größe, zu dem von Anfang an auch die Dimension der Zeit gehören dürfte. Und wenn wir nach einem biblischen Text suchen, der uns von der Erschaffung dieses Alls erzählt, dann müssen wir nach wie vor das erste Buch Mose mit den Kapiteln 1 und 2 aufschlagen und lesen und betrachten. Und noch immer kommt diese schlichte Erzählung vom erschaffenden und gestaltenden Handeln Gottes dem zuvor, was die je aktuelle Erkenntnis seriöser und ideologiefreier Naturwissenschaft, soweit es die überhaupt noch gibt, zu bieten hat. Es bleibt für uns Christen also bei dem fundamentalen ersten Satz des Alten Testamentes aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Bei dem Begriff Erde denkt der Schöpfungsbericht an das kleine Gebilde, das winzig kleine Gebilde gemessen am Riesenall, das wir als unseren Erdball kennen. Aber im biblischen Denken, also von Gott und vom Interesse Gottes her gesehen, nimmt unsere Erde innerhalb des gewaltigen Weltalls, des durch das Schöpfungshandeln Gottes entstand, einen zentralen Platz ein. Wir stehen mit unserer Erde im zentralen Interesse Gottes. Die Skizze will zunächst einmal darstellen, dass der ewige und allmächtige Gott das gesamte Weltall und in diesem ganz besonders seine Erde erschaffen hat. Wer den ersten Vers der Bibel in hebräischer Sprache lesen und verstehen kann, der entdeckt ein wichtiges Detail, was für das gesamte Alte Testament gilt. In der hebräischen Sprache erscheint der Begriff Himmel durchgehend in der Mehrzahlform. Hashamayim, die Himmel. Und das steht hier. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das würde bedeuten, dass der allmächtige Gott von vornherein mehrere Dimensionen von Himmel erschaffen hat. Hashamayim. Und von daher wird wiederum verstehbar, zum Beispiel, wie der Apostel Paulus im zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 12, 2, von jemandem sprechen kann, der bis in den dritten Himmel hinein entrückt worden war. Jedenfalls ist hier im ersten Buch Mose von Himmeln die Rede, neben denen Gott auch die Erde erschaffen hat. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde und alle Elemente der gesamten Welt, des gesamten Alls. Mit den von Gott am Anfang erschaffenen Himmeln, von denen dieser erste Vers der Schöpfungsgeschichte redet, ist offensichtlich neben der sichtbaren auch die unsichtbare Wirklichkeit gemeint, die uns umgibt und die neben der in den Kapiteln 1 und 2 beschriebenen sichtbaren Welt auch Bestandteil der Schöpfung ist. Und die zeichnen wir ein mit einer durchbrochenen Linie, die das ganze geschaffene Wesen als ein Teil davon umgibt. Bestandteil der Schöpfung Gottes. Also mit dem durchbrochenen Kreis, ihr könnt euch das alles dann aus dem Internet herabholen, mit dem durchbrochenen Kreis markiere ich hier also die unsichtbare Welt und Wirklichkeit, die auch zur Schöpfung Gottes gehört. Diese unsichtbare Wirklichkeit ist aber nun keine Leere, mit Doppel-E geschrieben, also kein Vakuum, sondern sie ist bewohnt und erfüllt von lebendigen Wesen, die Gott offensichtlich noch vor dem Menschen erdacht und gemacht hat, denn sie ist dann ein Kapitel später im ersten Buch Mose Kapitel 3 schon vorhanden. Wir kommen noch darauf. Das Alte Testament redet von dieser Wirklichkeit als vom Heer, auch mit Doppel-E geschrieben, vom Heer des Himmels, das Gott ins Dasein ruft und dem er gebietet. Im Hebräischen steht dafür der Begriff Zewa. Und von Gott wird an vielen Stellen gesprochen, von dem Herrn Zewaot. Zebaot, so sind wir es gewohnt. Was so viel bedeutet wie Herr der himmlischen Heerscharen. Und gewiss ist dabei vor allem an die Wesen zu denken, die in der gesamten Heiligen Schrift mit dem Begriff Engel bezeichnet werden. Und wieder ist es ein Psalm, in dem von der Erschaffung dieses himmlischen Heeres gesprochen wird, nämlich Psalm 148. Ich lese den Psalm 148. Halleluja, heißt es da. Lobt im Himmel den Herrn, lobt ihn in der Höhe, lobt ihn alle seine Engel, lobt ihn all sein Zewa, all sein Heer, lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn alle leuchtenden Sterne, lobt ihn ihr Himmel aller Himmel und ihr Wasser über dem Himmel, die sollen loben den Namen des Herrn. Denn er gebot, da wurden sie geschaffen. Er lässt sie bestehen für immer und ewig. Er gab ihnen eine Ordnung, die dürfen sie nicht überschreiten. Psalm 148. Da diese von Gott geschaffenen Wesen der unsichtbaren Welt uns schon im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 22, in den Gestalten der Cherubim am Eingang zum Garten Eden begegnen, ist davon auszugehen, dass sie schon vor der Erschaffung der sichtbaren Welt ins Dasein gerufen worden sind. Sie müssen also schon vorhanden gewesen sein, aber erst jetzt richtet die Bibel den Blick auf diese Wesen. Die Tatsache ihrer Zugehörigkeit zu den Dimensionen der geschaffenen Welt soll daher mit einer zweiten durchbrochenen Linie symbolisiert werden, die innerhalb des Schöpfungsall liegt. Also, wir sehen den ersten großen Kreis noch, der inzwischen umgeben ist von dem Kreis der unsichtbaren Welt, mittendrin unser Erdkreis. Und weil es nun nach dem vielfachen Zeugnis der Heiligen Schrift immer wieder zu Begegnungen zwischen Engeln und Menschen auf unserer Erde kommt und weil sie nach dem Zeugnis von Hebräer 1, Vers 14 als dienstbare Geister für Gottes Kinder auf Erden eingesetzt sind, so müssen sie ja, diese Wesen, in die sichtbaren Bereiche dieser Welt hinein Zugang haben. Also müssen wir jetzt noch eine dritte durchbrochene Linie symbolisch in den inneren Kreis einsetzen. Und jetzt haben wir drei dieser durchbrochenen Linien und das will uns sagen, unsere sichtbare Welt ist von den unsichtbaren Dimensionen der von Gott geschaffenen Wirklichkeit nicht nur völlig umgeben, sondern auch völlig durchdrungen. Und dann kommt die Hauptsache. Um alles herum, alles erschaffend, über alles waltend und alles durchdringend, ist der dreieinige Gott in seiner Allmacht sowohl außerhalb als auch innerhalb dieser gesamten sichtbaren und unsichtbaren Räume wirklich und gegenwärtig. Und deshalb sprechen wir auch von seiner Allgegenwart in Allwissenheit, in Allmächtigkeit und Gott sei Dank Allbarmherzigkeit. Und genau das meinte der Apostel Paulus, als er seinerzeit auf dem Areopag in Athen den dort anwesenden Philosophen, einen von ihnen zitierend, sagte, Apostelgeschichte 17, 27, fürwahr, Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir vorhanden. Gott ist in der Mitte, drückt später Ter Stegen aus, auf den wir auch noch zu sprechen kommen. Spätestens an dieser Stelle muss aber nun auch von einer Schöpfungsrealität gesprochen werden, die wir bis jetzt ausgeblendet hielten. Es geht um bestimmte Geistwesen aus dem Bereich der von Gott geschaffenen Engelwelt, die sich aus für uns nicht einsehbaren Gründen über die ihnen von Gott gesetzte Dienstordnung und Grenzen hinweggesetzt haben. Ich erinnere nochmal an das, was ich vorhin gelesen habe, da waren wir gerade etwas abgelenkt durch die später kommenden, Psalm 148, Vers 6. Dort heißt es von den Engeln, er lässt sie bestehen für immer und ewig. Er gab ihnen eine Ordnung, die dürfen sie nicht überschreiten. Genau das aber scheint durch einen Teil dieser Geistwesen erfolgt zu sein. Diese müssen sich wohl über die ihnen von Gott gegebene Dienst- und Verhaltensordnung hinweggesetzt haben. Sie haben Gott offenbar den ihm zustehenden Gehorsam aufgekündigt und bewegen sich mit dieser Haltung innerhalb der ihnen zugänglichen Dimensionen der Schöpfung als böse und zerstörerische Geistmächte. Sie sind im Prinzip gegen Ordnung. Das heißt also auch gegen Gottes Ordnung. Sie sind für die Auflösung dieser göttlichen Ordnung und im Prinzip steuern sie das Chaos an. Wir können aus den Angaben der Heiligen Schrift über diese von Gott abgefallenen Geistwesen nur in Rückschlüssen denken und reden. Wir können uns nur in Form von Rückschlüssen ein Bild von der Art ihrer Existenz und ihrer Wirksamkeit machen. Was wir dabei rückschließend erkennen, kann uns helfen, sie in unseren Skizzenversuch einzuordnen. Das kann hier aus den bekannten zeitlichen Gründen nur in groben Zügen geschehen und in dem Maß, wie es uns die Heilige Schrift zulässt. Aber wir müssen auch wirklich über diese von Gott abgefallenen Geistmächte reden, weil sie sowohl im Alten Testament und mehr noch im Neuen Testament, weil von ihnen dort gesprochen wird. Deshalb hier zwei kleine Exkurse. Ich hoffe, dass wir es schaffen. Gefallene Geistwesen im Alten Testament ist der erste Exkurs. Ich möchte zunächst zwei Stellen alttestamentlicher Prophetie nennen, aus denen eine Reihe von Auslegern schließen, dass es bereits vor der Erschaffung der sichtbaren Welt im Bereich der Engelwesen zu einem schlimmen Aufruhr gegen den allmächtigen Gott gekommen sein muss. In dessen Folge müsste ein gewaltiger Engelfürst mitsamt dem ihm unterstellten Geistern das ihm verliehene Gotteslicht verloren und aus seiner himmlischen Position gestürzt worden sein. Er hieß einst Lichtträger, der griechische und auch lateinische Begriff dafür lautet Luzifer, Lux, das Licht, vereintragen, also Luzifer, Lichtträger. Zunächst zitiere ich aus Jesaja, dem Propheten Jesaja, Kapitel 14, die Verse 12 bis 14. Dabei handelt es sich vordergründig um eine Prophetie in Form eines Spottliedes, das dem König von Babel seinen Sturz ansagt. Ich zitiere Jesaja. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Morgenstern? Wie bist du zu Boden geschmettert, der du die Völker niederstrecktest? Und du hattest dir doch in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will dem Allerhöchsten gleich sein. Diese hier verwendeten Bilder und Begriffe weisen ganz offensichtlich weit über die irdische Bedeutung dieses babylonischen Königs hinaus. Und jüdische Ausleger aus der Zeit vor Christus, also ehe unser Heiland Jesus geboren worden war, jüdische Ausleger aus der Zeit weit vor Christus gehen davon aus, dass neben einer vordergründigen Bedeutung der Prophetie, die den König von Babel betrifft, in einer weit zurück bzw. darüber hinausreichenden Bedeutung der Absturz jenes vorhin genannten Engelfürsten und seiner ihm unterstellten Engel gemeint und beschrieben sein müsste. Genauso mehrschichtig wird in Hesekiel Kapitel 28, Verse 11 bis 19 prophetisch auch in Form eines Spottliedes gegen den König von Tyrus, das liegt nördlich vom sogenannten Heiligen Land, gesprochen. Ich zitiere Hesekiel. Und ihr hört auf die Sprache, gemeint ist zunächst der König von Tyrus. Aber was hier in Begriffe gefasst wird, das geht doch weit darüber hinaus. O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit, in Edem, im Garten Gottes bist du gewesen. Mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt und aus Gold waren die Einfassungen und Verzierungen an dir gearbeitet. Am Tage deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein Gesalbter, ein schützender Cherub. Du warst vollkommen in deinen Wegen von dem Tag deiner Erschaffung an, bis Missetat an dir gefunden wurde. Dein Herz hat sich erhoben ob deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen. Jesus wird später sagen, ich sah wohl den Satanas wie einen Blitz vom Himmel fallen. So habe ich dich, spricht der Herr, auf die Erde geworfen. Aus den gewaltigen Bildern auch dieser Prophetie geht nach Meinung der schon genannten Ausleger der Engelsturz, den das Alte Testament offensichtlich von Anfang an voraussetzt, noch klarer hervor. Im Alten Testament wird ansonsten die Existenz eines Satan, wie er dort durchgängig genannt wird, vorausgesetzt. Es wird aber nicht gesagt, woher er kommt. Das zeigt sich zum Beispiel im dritten Kapitel des ersten Buches Mose, also in der Versuchungsgeschichte Adams und Evas. Dort erscheint offensichtlich Satan in der Gestalt einer verführenden Schlange. Es zeigt sich aber besonders auch im Buch Hiob, einem der ältesten Schriftzeugnisse des Alten Testamentes. Dort wird im ersten Kapitel vom Satan als von einer Persönlichkeit geredet, die sogar im Thronrat Gottes auftreten darf. Satan darf sich dort zu Wort melden, weil Gott ihm eine Frage stellt. An diesen beiden zuletzt genannten Stellen tritt Satan als Widersacher Gottes auf und als Widersacher aller Menschen. Und genau das ist auch die Wortbedeutung des hebräischen Begriffes Satan. Widersacher oder Verkläger. So viel zu gefallenen Geistwesen im Alten Testament. Das müsst ihr euch vielleicht zu Hause dann nochmal genauer anschauen. Meistens wird das überlesen. Der zweite kleine Exkurs, gefallene Geistwesen im Neuen Testament. Die Schriften des Neuen Testamentes zeigen im Unterschied zu denen des Alten Testamentes, dass man von den gefallenen Geistmächten bereits eine wesentlich detailliertere, umfangreichere Vorstellung hatte. Offensichtlich ist das die Folge der Auslegung jener jüdischen Theologen, die sich bereits längere Zeit vor dem Kommen Jesu mit der Materie eines Engelsturzes befasst hatten. Jedenfalls setzen das Denken, das Reden und das Handeln Jesu und der Apostel jene vorchristlichen Erkenntnisse voraus. Man spricht hier von Erkenntnissen aus dem Spätjudentum. Zunächst Jesus. Jesus selbst bekommt es nach dem Bericht des Matthäus Kapitel 4 mit dem Satan in der Gestalt des Versuchers zu tun. Damit wird gleichsam die Erzählung von der Versuchung der Menschen im Garten Eden wieder aufgenommen. Jesus spricht in den Berichten der vier Evangelien oft von der Existenz und von der Persönlichkeit des Widersachers Gottes unter Menschen und von seinem Wesen und Tun. Jesus bezeichnet Satan als Teufel, als Mörder von Anfang an, als Lügner und als Vater der Lüge. Das sind alles Begriffe aus dem Johannesevangelium. Er nennt Satan einen Starken und bezeichnet ihn als Fürst dieser Welt. Er sagt den Jüngern, jetzt kommt nochmal die Stelle, die ich schon genannt habe, dass er den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen gesehen hat. Lukas 10, Vers 18. Er setzt sich in seinem befreienden Handeln an Kranken und Besessenen mit den unreinen Geistern und Dämonen auseinander. Und er sieht in ihnen die mit Satan gefallenen, widergöttlichen Geistmächte, deren Ziel es ist, die Schöpfung Gottes zu zerstören. Und, das ist für uns allerdings das Wichtigste, er zeigt Jesus durch seinen Umgang mit diesen Mächten, dass er ihr unangefochtener Bezwinger und Gebieter ist. Und er gibt seinen Jüngern und Aposteln teil an seiner Vollmacht über Satan und die Dämonen und unreinen Geister und beauftragt seine Jünger mit deren Austreibung. Die Apostel denken, reden und handeln in der gleichen Vorstellungs- und Erfahrungstradition wie ihr Herr, wie Jesus. Paulus zum Beispiel greift das folgenreiche Ereignis vom Garten Eden ganz in der Linie der Jesusworte auf im Römerbrief im 5. Kapitel. Kann ich jetzt nicht im Einzelnen aufzeigen. Er zeichnet Paulus in seinen Briefen ein recht illusionsloses und direktes Bild von den satanischen Mächten und schildert aus seinen eigenen Erfahrungen, wogegen sich Christen in diesem Zusammenhang zu wappnen und mit welchen Waffen sie dagegen zu kämpfen haben. Und zugleich lässt er keinen Zweifel daran, dass die Gewalt Satans und der ihm hörigen Geistmächte durch den Opfertod Jesu Christi am Kreuz ein für allemal gebrochen wurde und dass diese Mächte ihrer endgültigen Vernichtung entgegengehen. Und aus der Fülle der hierher gehörenden apostolischen Worte zitiere ich jetzt nur eins, Kolosser 2, Vers 15. Er, Gott in der Person Jesu, hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Mit dem Siegeszeichen des Kreuzes markieren wir in unserer Skizze die alles entscheidende Rettungstat Jesu durch seinen Opfertod am Kreuz auf Golgatha. Und das heißt, dieser Opfertod des Sohnes Gottes ist nicht nur zum unverrückbaren Tatbestand der Schöpfungswirklichkeit geworden, sondern gilt für alle Zeiten und Ewigkeiten. Deshalb zeigt uns zum Beispiel die Offenbarung des Johannes im 5. Kapitel unseren erhöhten Herrn als ewigen Sieger in der Gestalt des geopferten Lammes, dem es gegeben ist, den Heils- und Rettungsplan Gottes für die ganze Welt und Schöpfung siegreich zu vollenden. Und ich bin immer wieder froh, dass das Lamm in der Johanneskirche in Albernau einen Platz hat. Da vorne haben wir es und dann ist es nochmal, ich glaube, draußen in der Sakristei und vor allen Dingen hier oben, da haben wir es nebeneinander. Löwe und Lamm, die Symbole des erhöhten Herrn. Diese prophetische Schau entspricht genau den Worten, mit denen Jesus vor seiner Himmelfahrt seine Jünger in die Welt hinausgesandt hat, Matthäus 28. Mir, sagt er, mir ist gegeben jede Vollmacht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieses Äons. Schließlich wird in der Prophetie des Neuen Testamentes für uns deutlich, dass der Opfertod Jesu am Kreuz zum triumphalen Sieg der Liebe Gottes für das gesamte All wird. Und dazu zitiere ich noch einmal den Apostel Paulus aus seinem ersten Brief an die Korinther, Kapitel 15, 24. Christus wird die Königsherrschaft Gott, dem Vater, übergeben, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Da sind also diese unreinen Geistmächte gemeint. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Diese Sicht, diese Endsicht der Gesamtwirklichkeit können wir mit einem Satz etwa so beschreiben: Uns umgibt und erfüllt der heilige dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in seiner unangefochtenen Herrlichkeit und Allmacht, womit er die Himmel und die Erde zugleich umspannt und durchdringt. Das bedeutet dann aber auch, dass die Heilige Schrift und unser Glaube an den dreieinigen Gott, wie er in den altkirchlichen Glaubensbekenntnissen formuliert worden ist, keinen irgendwie gearteten Dualismus kennt. Und jetzt müsst ihr nochmal gut zuhören. Dualismus nennt man das Prinzip, bei dem zwei existente Größen gleichrangig einander gegenüberstehen. Dualismus würde in unserem Zusammenhang bedeuten, dass irgendeine Größe im Himmel und auf Erden gleichsam neben Gott und ihm ebenbürtig existieren würde. Konkret lege ein dualistisches Denken vor, wenn sich die Gesamtwirklichkeit in eine von Gott beherrschte und in eine von Satan beherrschte Wirklichkeit differenzieren und auseinanderteilen ließe. Immer ist es so, Gott ist allmächtig und alles von ihm geschaffen ist darunter und nicht daneben. Solche dualistischen Gedankengebäude gibt es zum Beispiel in anderen Religionen und Philosophien, vor allem der Antike, aber auch in esoterischen Auffassungen unserer Zeit. Und selbst bei manchen Christen gibt es Vorstellungen, die Gott in eine dualistische Position bringen, indem sie von widergöttlichen Mächten in einer Art und Weise reden und denken, als ob diese in der bereits angedeuteten Augenhöhe mit dem allmächtigen Gott existieren und handeln könnten. Hier lässt die Bibel auch überhaupt keine Luft dran und nicht den geringsten Zweifel aufkommen. Als Beispiel dafür sei hier aus dem ersten Kapitel des Kolosserbriefes die Verse 1, Kapitel 1, 15 bis 17 genannt. Er ist das Ebenbild, Jesus. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, Geborene, nicht Geschaffene. Denn durch ihn ist alles geschaffen, was in den Himmeln und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, sowohl Throne als auch Herrschaften, sowohl Herrscher als auch Gewalten. Das alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Er ist vor allem und das All besteht in ihm. Und darum sollte es für uns völlig klar und niemals mehr hinterfragbar sein. Die Machtfrage ist für die sichtbare und die unsichtbare Welt ein für allemal und von Ewigkeit her zugunsten der ewigen Allmacht und Allgegenwart Gottes entschieden. Sowohl die Heilige Schrift als auch Texte aus dem Erfahrungsbereich von glaubenden Christen aller Jahrhunderte können uns innere Zugänge für diese Allgegenwart Gottes in unserem Lebensumfeld erschließen. Einen dieser Texte haben Sie jetzt alle in der Hand. Mit der Überschrift unseres Gesamtthemas, es ist der Psalm 139, den ich jetzt langsam zum Teil kommentierend lese. Der ist also etwa 3000 Jahre alt. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Sonst würden unsere Gebete ja gar nicht bei Gott ankommen. Die inneren Gebete, die wir nicht laut aussprechen und die laut ausgesprochen sind, immer noch zu leise, wenn er ganz weit weg wäre. Der Psalm geht also von der dichten, unmittelbaren Nähe Gottes aus. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Aber nicht als einer, der mit dem Stock bloß drauf wartet, dass wir mal was verkehrt machen. Manche haben so ein Gottesbild, um uns eins drüber zu braten. Welch ein total verkehrtes Bild von Gott, der seinen Sohn für uns geopfert hat. Er hält seine Hand schützend über mir. Diese Erkenntnis, Vers 6, ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Jetzt geht er einen anderen Weg. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, also in die tiefsten Tiefen auch der unsichtbaren Welt, siehe, so bist du auch da. Das war in die Höhe und es war nach unten. Jetzt geht's in der Waagerechten. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Jetzt geht's so in die innere, das innerste Dunkel hinein. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist in Klammern bei dir wie das Licht. Und jetzt geht's hinein rückwärts in meine Geschichte, denkt dieser Beter. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde, aus dem Staub, aus den Bestandteilen, den Elementen unseres Erdkreises. 16. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage, in Klammern meines Lebens, waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken. Wie ist ihre Summe so groß, übersteigt also unseren Verstand. Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Nur würde ganz einfach am Ende, auch wenn ich das alles könnte, bin ich noch immer bei dir. Und der Psalm endet mit diesen beiden letztgedruckten Versen. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Wir nehmen diesen Psalm dann mit in die Gruppen und wir brauchen sie unbedingt heute Nachmittag im Gottesdienst, da werden wir diesen Psalm beten, um ihn auch den ganzen Tag hindurch aufzunehmen. Es kommt noch ein dritter kurzer Teil. Zugänge. Versuche, Zugänge zu finden zu der unbegreiflichen Nähe, Anwesenheit Gottes mitten unter uns. Während der Ostertage des Jahres 1965, ich war damals Pfarrer in Großhartmannsdorf bei Freiberg, kam die Jugend unserer Gemeinde zu einer Rüstzeit, wie das zu DDR-Zeiten hieß, im heimatlichen Ort, also in Großhartmannsdorf, zusammen, über Ostern. Und das Thema der drei Tage, die wir Zeit hatten, lautete ganz schlicht: Gott ist da. Gott ist da. Und wir wollten diesen Tatbestand der Anwesenheit Gottes mitten unter uns einmal nach allen Seiten hin, soweit wir es vermochten, durchkonjugieren. Was heißt denn das für mich, für uns, für die Welt. Gott ist da. Am Ende dieser Tage waren wir sehr überrascht über das Ergebnis unseres Nachdenkens und über die Entdeckungen, die dabei jeder für sich machte. Ich will versuchen, davon ein bisschen zu erzählen. Gott ist da. Gott, der große, der wunderbare, allmächtige Gott, ist anwesend. Jetzt. Neben dir. Und wir denken von der Taufe her in dir und mir. In meinem persönlichen Alltag übertragen, könnte das also jetzt so aussehen. Ich wache morgens auf, reibe mir die Augen und versuche, mein noch müdes Skelett in die Senkrechte zu bringen. Dabei bin ich so mit mir selber beschäftigt, dass mir die Anwesenheit Gottes natürlicherweise überhaupt nicht in den Sinn kommt. Dabei bin ich im Frühaufstehen. Die Morgenmuffel haben es hier noch schwerer. Die Morgentoilette und der vor mir liegende Tageslauf nehmen mich sehr schnell und ungefragt so gefangen und in Anspruch, dass mir die Gegenwart Gottes überhaupt nicht in den Sinn kommt. So geht's normalerweise. Was aber würde geschehen, wenn mir die gleichzeitig neben diesem und in diesem Vorgang ewig vorhandene unmittelbare Nähe Gottes mitten im Aufwachen bereits in den Sinn käme? Im Aufwachen erkennen, Gott ist da, sodass ich ihn staunend zur Kenntnis nehmen würde und beten würde: Mein Gott, du bist da. Das sackt in mich ein. Du bist um mich herum. Du wohnst in mir, ich bin ja dein Tempel. Ein solches Erkennen Gottes und ein solches Bewusstwerden seiner Anwesenheit würde mich doch in der Tiefe meines Nachsinnens und Denkvermögens berühren und zur Ehrfurcht drängen. Vor ihm würde ich wahrscheinlich erschauern, erstmal liegen bleiben oder aufstehen und niederknien, mich unwahrscheinlich freuen. Du, mein Gott, bist da. Oder würde ich mich ängsten, würde mich Angst beschleichen? Oder würde ich zutiefst getröstet in diesem Erkennen Gottes und seiner Anwesenheit durchatmen? Das ist so eine Art innere Gymnastik. Und danken oder doch erschrecken: Bin ich etwa mit Gott nicht im Reinen? Könnte ja sein. Da steht noch etwas und ich habe es stehen lassen. Ich habe es nicht ins Licht gebracht. Dann könnte ich das Erschrecken verstehen. Er ist da. Er, der mich über alles begreifen, wirklich über alles begreifen und ohne jedes eigene Verdienst in seiner großen Liebe anschaut. Du, mein Gott, hast mich lieb
Du bist für mich da.
Tja, aber ich kann mich dabei ja nicht lange aufhalten. Vor allen Dingen, wenn ich einer bin, der den Wecker 10 Minuten vor Abfahrt stellt. Ich muss mich jetzt wirklich für meine Tagesgeschäfte fertig machen. Ich muss mich waschen, anziehen, frühstücken, Sachen zusammenpacken und zur festgelegten Zeit außer Haus. Weg! Und Gott? Bleibt der hinter mir drin? Geht er mit? Ist er auch draußen noch da? Also ich muss mich jedenfalls jetzt ganz auf draußen konzentrieren. Vor allen Dingen, wenn ich Verkehrsteilnehmer bin. Ich muss in den Verkehr hinein eintauchen, unter die Menschen, in mein Tagesgeschäft, in meine Aufgaben und auch in die von gestern noch vorhandenen Probleme. Ich muss jetzt ganz, so sagen wir, bei der Sache sein, um welche Sache es immer sich dabei handeln möge. Bei den Dingen muss ich sein, die mich beanspruchen, die mich und meine Aufmerksamkeit fordern und die mich in Beschlag nehmen. Und da merken wir unsere Grenzen. Ich kann immer nur in eine Richtung denken. Im Unterschied zu dem allmächtigen Gott. Im Unterschied vielleicht sogar zu den Wesen, von denen wir vorhin gesprochen haben, von diesem Heer des Himmels, von den Zewa. Ich kann immer nur in eine Richtung denken, nicht gleichzeitig alles im Blick, geschweige denn in Gedanken haben. Gott, er ist ganz schnell, so geht das mir und dir gewiss, er ist ganz schnell meinem inneren Auge entschwunden. Ganz unbewusst, ganz unbemerkt, auch vielleicht ganz ungewollt. Gott, und jetzt muss ich ein großes Fragezeichen hinsetzen, ja, wo ist er denn? Ich bin bei den Dingen, bei den Menschen, bei meinen Aufgaben. Und Gott? Wann an diesem schnellen und wie immer vollen Tag werde ich wieder auf ihn treffen, das heißt, mich abwenden von den Dingen, umwenden zu ihm? Und dann dauert das manchmal wie bei so einem Gerät, das muss erst warm werden, bis das Bild klar wird und ich wieder sagen kann, du bist da, mein Gott. Aber im Normalfall ist so eine Erfahrung, und wann sie denn nun am Lauf des Tages möglich wird, ungewiss. Nicht aus Absicht, nicht aus Missachtung, ich rede jetzt von uns, die wir doch gerne mit ihm umgehen. Ich muss mich jedenfalls völlig und ganz auf die Gegenwart dessen konzentrieren, was mich in meiner kleinen Welt umgibt, in der ich jetzt zu bestehen habe. Und manchmal muss ich mich nur einfach auf mich selbst mal konzentrieren. Ich muss ganz bei Sinnen sein. Ich stehe ja doch mitten im pulsierenden Leben und bin ein Teil davon. Und wieder Gott, wo ist er? Auch wenn ich auf ihn keinen Gedanken mehr verschwenden kann, weil ich nur meine Gedanken in eine Richtung lenken kann, darf ich wissen, es gilt, dass Gott da ist. Und zwar immer und ohne die geringste Unterbrechung. Gott ist mittendrin in meinem Tageslauf. Und immer ist er Gott für mich. Er muss sich nicht bewegen. Er muss nicht hin und her laufen, um da zu sein. Er ist innen und außen und überall da. Und er hat mich und alles im Auge. das ist mir natürlich zu hoch, hat ja schon der Psalmist gesagt. Was soll denn das verstehen? Aber wissen darf ich's. Und glauben darf ich's. Er ist da in ewiger Allmacht und Liebe. Es ist nicht zu fassen. Er ist nicht zu fassen. Er ist einfach da. Und gerade darin und dadurch ist er Gott. In sich, für mich und für alle. Irgendwann an diesem Tag werde ich die Möglichkeit haben oder auch ganz bewusst suchen, innezuhalten, wir sagen dann zu mir selber zu kommen und vor allem zu ihm, zu dir, mein Gott. Das tut immer gut. Und ich atme langsam und wieder tief durch. Ich sammle langsam meine andauernd nach außen gerichteten Gedanken. Es geht halt nicht anders in dieser Welt. Ich sammle sie ein und es kommt mir wieder nach und nach zum Bewusstsein. Gott ist da. Er ist immer noch da. Er war nirgendwann und nirgendwo abwesend. Ich irre draußen herum. Er bleibt in der Mitte, mitten in mir anwesend. Ob es wohl jetzt und irgendwann in meinem üblichen Tageslauf zu so einem Innehalten und zu so einem Blickwechsel nach innen überhaupt kommt, zu dem so wichtigen Einblick zu ihm hin. Und seht ihr, eben jetzt hat es geschlagen. Ich bin schon 5 Minuten drüber. So ist das. Und wir müssen ihn da lassen, unserem Gott. Und jetzt müssen wir uns wieder mit dem beschaffen, was wir jetzt machen müssen. Wir müssen jetzt nämlich auseinandergehen. Wir müssen in die Gruppen gehen, nehmen unseren Psalm mit und kriegen 3 Fragen mit. Die habt ihr schon hinten drauf stehen. Und mit denen werden wir uns in den Gruppen befassen. Ich möchte noch zuvor mit euch beten. Hilf uns, du großer Gott, du wunderbarer Gott, dass wir so oft wie nur irgend möglich uns dessen vergewissern, dass du anwesend bist für uns. Auch wenn wir jetzt in den Gruppen zusammen sind, in den Häusern, danke, dass das möglich ist. Hilf uns ganz schnell, uns diesen Fragen zu stellen und dem Umgang, den wir mit dir zu pflegen gewohnt sind. Rede du mit uns, bitte. Amen.